So, das war's wieder mal und auch wieder ein sehr, sehr schöner alter Song, finde ich. Ich habe mir auch aufgeschrieben, will aber auch keine Zeit verlieren, hier Trinit Lopez oder so hieß er. Viel die Rede kurzer Sinn, wir sind keine Musiksendung, ihr seid bei Hottes Kummerkasten hier bei Webradio Spezial und am Telefon habe ich hier die liebe Manu und ja, den Helfried und dementsprechend übergebe ich aber auch gleich mal den beiden Fachleuten hier das Wort und ja, viel Spaß. Manu. Ja,
danke schön. Wir sind gerade stehen geblieben mit dem zugeworfenen Ball von Hotte, der ja über die Schäden gesprochen hat. Und diesbezüglich würde ich ganz gerne nochmal die Frage stellen wollen. Also es sind wieder zwei Fragen. Zum einen die Frage, Helfried, würden wir gerne etwas hören, was für Schäden haben sich daraus ergeben für die Menschen? Und die zweite Frage, die ich gleich hinterher schiebe, vielleicht kannst du beides miteinander verknüpfen, ist also, dass ich so den Eindruck nach deinen bisherigen Ausführungen gewonnen habe, dass das ja ein System hatte, dass sich diese Vorgehensweise, was also Kinderarbeit und Zwangsarbeit angeht, ja durch Gesamtdeutschland gezogen hat. Und wie du das siehst, also ne, was das so in deinem Kopf macht, was deine Meinung ist. So, nun kannst du loslegen mit den Schäden.
Ja, natürlich ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen große psychische Schäden davon getragen haben. Und darunter leiden sie heute noch. Ihnen ist etwas in die Seele gelangt, was sie nie verarbeiten können. Das können sie nicht einordnen. Ein Täter, der etwas ausgefressen hat und wird bestraft, der kann das einordnen und verlässt dann die Anstalt und sagt, naja gut, okay, bin ich selber schuld, ich kann das einordnen und kann wieder neu beginnen. Aber die Heimkinder, die das alles, was sie erlebt haben, ja gar nicht verstehen können oder damals nicht verstanden und heute genauso wenig verstehen, die leiden darunter. Das heißt, der seelische Schaden ist ja erst einmal hauptsächlich da. Und natürlich auch der materielle Schaden. Ich kann nicht einfach da Kinderarbeit und Zwangsarbeit dann also abverlangen und dann die Löhne verweigern, die Rentenversicherungsbeiträge verweigern und dann hinterher sagen, ja, es war der Zeitgeist. Natürlich geht es nicht. Und wenn ich nur dran denke, an die Kinderarbeit zusammen mit Zuchthäuslern in Treisa, dann kann ich nur sagen, das ist schon sehr schlimm. Das konnten die Kinder nicht so genau verstehen, aber als ihnen das bewusst war, sie haben mit denen zusammengearbeitet, war klar, sie haben sich irgendwie als schlecht gefühlt, sie konnten es nicht so einordnen und das war natürlich ganz, ganz schlimm. Und diese Kinderarbeit mit Strafgefangenen zusammen leisten zu müssen und ihre Betreuer aus dem Heim waren ja ihre Aufsicht, also die Strafgefangenen hatten ihre eigene Aufsicht, also die waren einander natürlich nicht wechselseitig zuständig, sondern sie haben also ihre Aufseher, ihre eigenen Aufseher gehabt und die Kinder hatten ihre Aufseher aus dem Heim, also insofern, das haben die irgendwie auch gefühlt. Aber trotzdem, es war eine schlimme Erfahrung, die auch geblieben ist. Und das gilt
also ich würde sagen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, und ich kann das immer ganz gut, mich nochmal so selber so zurückversetzen, in so ein Alter von 11, 12. Wenn ich mir also vorstelle, ich bin als Kind, und ich war es ja auch zu dieser Zeit, irgendwo untergebracht, und ich arbeite mit Strafgefangenen zusammen. Ja, mit Strafgefangenen, die auch noch entsprechend gekleidet sind, die also bewaffnete Wächter haben, dann muss ich mir doch die Frage stellen, bin ich genauso? Bin ich schlecht? Habe ich was ganz Schlechtes getan? Weil ich bin ja auf der gleichen Stufe mit diesen Menschen.
Ja.
Ja, und das stelle ich mir für ein Kind ganz, ganz furchtbar vor. Und von dir wurde ja gerade sehr gut beschrieben, welche Schäden das im Nachhinein macht und dieser Vergleich mit einem Straftäter, der genau weiß, was er Regelwidriges getan hat und dafür die Strafe bekommen hat, der versteht natürlich, für was diese Bestrafung war. Aber damals, die Kinder, die haben es nicht verstanden. Dieses Warum,
genau, das ist weil das, was nicht einordnen ihnen konnten,
gefehlt hat und sie fühlen sich ja teilweise heute noch als nicht würdiges Mitglied dieser Gesellschaft.
Na, weil es einfach ja nie richtig aufgeklärt wurde, ne? Weil
ja, und nie, das ist grausam.
Genau.
Das ist wirklich grausam.
Und ich möchte nochmal.
Seelen kaputt.
Ich möchte auch noch mal ganz wichtig hinzufügen, was wir auch immer gerne in diesen Sendungen erwähnen. Wir machen die Sendung und wir versuchen auch den Druck deswegen einfach auch nur, weil viele von diesen armen Seelen sind leider nicht mehr bei uns. Und ja, die, die noch bei uns sind, wollen wir einfach, dass die bis zu dem letzten Tag dann wenigstens ein bisschen was noch erreichen oder bekommen. Für die Qualen, die sie erlitten haben, gibt es eh keine Entschuldigung.
Stimmt. Ja? Aber neben den seelischen Repressalien, die diese Menschen heute noch mit sich rumtragen.
Ja, ja,
das klar. Hat ja noch andere Auswirkungen gehabt, Helfried. Also dieses Arbeiten müssen. Du hattest vorhin die schulischen Leistungen angesprochen, beziehungsweise die Wertigkeit von Unterricht, Bildung und so weiter. Kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen?
Also man muss ja dann ganz weit zurückgehen. Schon der Hospitalismus hat ja Defizite erzeugt.
Ja.
Und das wurde dann weiter kommuniziert und auch weiter getragen. Und dann wurden die Kinder...
Kannst du nochmal für unsere Hörer erklären, was ist Hospitalismus?
Es ist sozusagen ein Syndrom durch den isolierten Aufenthalt in einer Kinderstation mit nackten Wänden, einfachen Betten, keine Zuwendung, keine festen Gesichter als Bezugspersonen, keine Stimmen, nichts, diese innere Isolation. Und darauf reagieren die Kinder je nach genetischer Veranlagung durch Aggression, durch Erstickung, auch das hat es gegeben, und durch rhythmisches Bewegen. Und das sind Dinge, die zeigen ja äußerlich auch oft, dass die Kinder sozusagen ihr Vertrauen in einen Mensch, eine Bezugsperson gar nicht erleben und nicht aufbauen können. Und damit entstehen ja auch, und da beziehe ich mich auf Fachleute, die sagen, die Synapsen, die entstehen, verkümmern dann, wenn sie nicht genutzt werden, weil es gar keine Zuwendung gibt. Und diese Defizite wurden den Kindern ganz und gar nicht als selbstverschuldete Defizite dargestellt, sondern es wurde ihnen als Erblast der Sündenbrut zur Last gelegt. Also man hat also wirklich nicht einsehen wollen, dass man durch dieses System die Kinder krank gemacht hat, seelisch krank gemacht hat und psychisch so belastet hat, dass sie eine Lernbehinderung hatten. Und darauf hätte man eine Sonderpädagogik, Heilpädagogik in den Einrichtungen und Sozialpädagogik leisten müssen, sprich Erziehung. Und dann hätte man ein bisschen auffüllen können. Nichts von dem ist geschehen. Und dann
also,
hat man natürlich auch gesagt...
Das ist ja ein reiner Teufelskreis.
Ja, natürlich. Und das ist ja systemisch passiert. Und die wussten das ja alle. Keiner von denen, die das organisiert haben, hätte die eigenen Kinder einem solchen System anvertraut. Das war klar. Und das ging eigentlich vom Landesjugendamt Köln aus. Die hatten den Verhandlungen mit der Bundesregierung auch geführt. Und auch sozusagen als Leitbehörde hatten sie ja in den Fachtagungen sozusagen immer für eine Harmonisierung gesorgt. Und weil ja die länderübergreifende Belegung ja sehr stark war, hat man immer alles harmonisieren müssen. Und so kam es denn, dass dies eigentlich, das System eigentlich alle erfasst hat. Also die Schnittmenge der gemeinsamen Erfahrungen ist ziemlich hoch. Das Individuelle ist also tritt in den Hintergrund, wenn man sich das betrachtet. Und die Bildungsverweigerung ist ja nicht nur, dass man eigentlich die seelisch krank gemacht hat, dass sie gar nicht aufnahmefähig war, sondern es war ja auch so, dass die Kinder in den Einrichtungen auch gar keine richtige Beschulung bekommen haben, gerade wo es dann notwendig gewesen wäre. Es hat in Hannover 1953 ein Gespräch gegeben, eines Staatssekretärs mit zwei Kirchenvertretern. Da ging es darum, ob der Staat, das Land Niedersachsen, die Heimschulen übernehmen soll. Und dann haben die Kirchenvertreter gesagt, wir würden sie gerne weiterführen. Und dann hat also der Staatssekretär Splitter, der Name ist auch bekannt, hat gesagt, wir können die Heimschulen nicht übernehmen, weil wir sie auch gar nicht ausstatten können. Die Kirche konnte sie auch nicht ausstatten, aber sie durften sie dann weiterführen. Und zwar unterhalb der üblichen Standards im Land Niedersachsen. Und das wird wohl auch in allen anderen Bundesländern so praktiziert worden sein. Es sind ja nur Heimkinder. Und dann hat es eine Abgeordnete gegeben in Hannover, Frau Dr. Petersen, die hat jahrelang immer wieder neue Anträge gestellt auf die Besserstellung der Heimschüler. Die Initiative war vergeblich.
Bitte? Kannst du uns beschreiben, was das für Folgen für die Betroffenen hatte?
Die Folge war ganz klar eine sehr, sehr schlechte Schulbildung, bei der sie überhaupt nicht ins Berufsleben anknüpfen konnten. Die hatten nur die niedersten Berufstätigkeiten ausüben können.
Also Mitarbeiterjobs.
In seltensten Fällen haben sie danach Förderer kennengelernt, die ihnen es möglich gemacht haben, dass sie noch etwas nachholen können, dass sie dann trotzdem, so wie ich es von einigen gehört habe, dass dann mal ein Arbeitgeber auch gesagt hat, mich interessieren nicht die Zeugnisse aus der Heimschule, zeigen Sie, was Sie können. Und daraus wurden dann einige Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, aber das sind ganz, ganz seltene Fälle. In der Regel haben Heimkinder prekär die ganzen Jahrzehnte ihres Arbeitslebens verbracht und sind heute natürlich Kleinstrentner in der Regel. Also ein ehemaliges Heimkind, das also wirklich eine gute Rente bekommt, das ist eine Seltenheit. Und daher, also es wäre schon wichtig, dass man sich das mal ganz genau anschaut. Es ist sowohl materiell als auch seelisch für die Kinder.
Das ist eine gute Überleitung. Weil ich würde mich nämlich nach diesem überaus informativen Bericht, der also wirklich durch dein Fachwissen auch sehr, sehr kompakt war, jetzt fragen wollen zum Abschluss unseres tollen Gespräches, was sind denn deine Wünsche oder Forderungen an die Politik und an die Kirchen?
Ich erwarte und fordere, dass sowohl die Verantwortlichen aus Staat und Kirchen endlich sich ehrlich machen und die Täter hinter den Tätern nennen, sodass auch mal die rote Linie überschritten wird und dass wir wirklich die Bücher offen machen und dass wir erfahren, was es wirklich war. Es war vorsätzliche Benachteiligung einer Bevölkerungsgruppe, die aus Armut dort gelandet ist und oftmals auch mit unwahren Behauptungen belegt wurden und da reingesteckt wurde in das System. Und man hat ihnen so viel Unrecht getan und sie wollen es nicht wahrhaben. Und sie haben im Rahmen ihrer Aufarbeitungsversuche vor 10 Jahren Richter in eigener Sache gespielt und haben die meisten Vorgänge einfach gar nicht untersuchen wollen. Und das ist der politische Betrug an den Heimkindern. Und heute leiden die Heimkinder eher noch mehr als vorher. Und deshalb meine Forderung ist, dass sie sich endlich ehrlich machen. Und da müssen wir auf verschiedenen Wegen Druck machen, dass sie begreifen, was sie da getan haben. Aber ich glaube, das hört man ja immer wieder auch so von einigen etwas sarkastisch, für eine richtige, ehrliche Entschädigung sind noch nicht genug Opfer gestorben. Das ist die bittere, eine bittere, sarkastische Aussage, aber sie trifft wohl zu. Und man kann vielen Politikern unterstellen, dass sie genau das denken. Ja, und das ist ein bisschen traurig, aber wir wollen ja sehen, dass wir möglichst noch etwas rausholen. Wir wollen ihnen versuchen, durch unsere Arbeit auch die Würde zu verschaffen. Auch die Würde ist ihnen ja nicht zurückgegeben worden. Wenn sie heute Anträge stellen auf Opferentschädigung nach 10a OEG-Gesetz, dann erfahren sie, für wie unglaubwürdig sie gehalten werden. Sie werden wirklich mit Falschinformationen bedacht. Obwohl sie es besser wissen, wird die körperliche Züchtigung als völlig normal bezeichnet. Es war damals anerkannte Erziehung, obwohl sie alle wissen, dass es verboten war. Das ist nur ein Beispiel von vielen, dass wir in Deutschland erleben, die Opferkultur liegt am Boden.
Wir haben leider Gottes keine Opferkultur in diesem unserem Lande. Aber Helfried, das war ein wunderbares Schlusswort. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon auf ein neues gemeinsames Thema.
Ja.
Du wirst sicherlich noch mal wieder Gast in unserer Sendung sein.
Da werde ich jetzt mal, Manu, darf ich mal ganz kurz, weil da hatten wir nämlich vorhin schon, und das wollte ich jetzt die ganze Zeit eben gerade noch einwerfen, weil Hilfried wirklich ein hochkompetenter Mann ist, finde ich, und weiß auch, von was er da redet. Und wir hatten im Vorgespräch eben das auch gehabt hier nämlich mit einem Thema, was der Hilfried gleich nochmal ganz kurz erwähnen wird, nämlich da werden wir auch nochmal eine Sondersendung machen, weil das nämlich auch sehr wichtig ist, denn wir oder ich hier mit Manu haben ja schon mal gesagt, uns wurde damals vorgeworfen, wir sind dumm, wir sind Taugenixe, aus uns wird nichts, und viele, die haben es dann doch trotzdem tatsächlich geschafft. Ja. Und ich möchte noch mal zum Abschluss, bevor ich jetzt Hilfried noch mal kurz das Wort gebe, noch mal betonen, sind nicht alle so glücklich davon gekommen wie zum Beispiel ich oder wie die Manu oder wie der Hilfried, sondern es sind sehr viele, die wirklich in der Tat bis zum heutigen Tag seelisch, körperlich und sei es noch mehr oder beides bis zum heutigen Tag leihen. Und man darf uns nicht als Vorbild nehmen, sondern wir setzen uns wirklich für die ein, die genau mehr gestraft durch diese Vergangenheit sind als unser eins. So.
Dafür wollen wir stehen und kämpfen, für diese Menschen, die es selbst nicht können.
Genau, genau. So, Hilfried, jetzt du nochmal. Du hast verstanden, was ich meinte?
Ja, ja. Also ich denke, wir werden in den nächsten Sendungen mal schauen, ob es gelingt, dass wir dann auch so das spezielle Thema Bildungsverweigerung,
Bingo,
und Bildungsbetrug, man kann auch von Betrug sprechen, dass wir das auch wirklich nochmal deutlich machen, was da passiert ist, um deutlich zu machen, auch für die Betroffenen, dass sie nicht die Schuld bei sich suchen. Sie waren nicht zu faul, zur Schule zu gehen, sie wurden oft daran gehindert. Ja. Und ihnen wurde das auch, ihnen gab es auch, es ist in ihnen auch keine Freude am Schulbesuch entstanden, weil sie zu sehr auch gedemütigt worden sind. Das heißt also, sie waren psychisch nicht stark genug, das zu durchstehen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch darüber dann auch nochmal sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass viele das auch verdrängen, weil sie auch das nicht erklären können, was da wirklich passiert ist. Und das Gleiche gilt auch für die Zwangsarbeit später, was da passiert ist. Also das zum Schluss jetzt nochmal gesagt. Es wurden ja Jugendliche reingebracht in die Anstalten, weil sie geraucht haben. Sie sollten nicht rauchen. Und drin in der Anstalt durften sie rauchen, weil man mit der Nikotinsucht sozusagen Disziplinierung durchgeführt hat. Ja, das ist etwas, das zeigt ja, wie pervers das alles war.
Bingo.
Und das muss man so sagen, wie es war. Es war kriminell.
Hilfried, ja? Und ich werde mit dir eins machen, was mir jetzt, da bin ich ja immer spontan und meistens sind das die besten Ideen. Und für jeden Hörerin und Hörer, die in Zukunft sich da weiter ausführlich erkundigen wollen, werden wir beide ausführliche Telefonate führen. Ich werde unsere Telefonate aufnehmen und sie als Podcast bei uns auf Seite Radio Flora reinsetzen, dass sich das jeder nochmal ausführlich anhören kann im Einzelnen, und die Zeit, die werden wir uns mal bitte nehmen. Oder was hältst du davon? Hilfried? Hallo?
Ich bin da.
Hilfried?
Ja, das war wieder mal die Tücke der Technik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und zwar, ich weiß, was das ist. Das ist der Knaller. Ich fange schon wieder an, vorweg zu loben. Jetzt ist der arme Mann weg, hat das bestimmt ja nicht mitgekriegt, aber du wirst ihn nicht nochmal mitteilen. Mein Akku ist tot. Ha! Technik, die begeistert. Ich lach mal tot.
Das werde ich ihm sagen. Das werde ich ihm natürlich ausrichten. Ne? Also ich denke, das war jetzt auch ziemlich hart teilweise, und vielleicht machen wir nochmal ein kurzes...
Auf jeden Fall. Das machen wir. Du bleibst kurz dran, wir schnacken kurz nochmal so, und dann machen wir jetzt aber auf jeden Fall der Hörerin und der Hörerschaft nochmal einen coolen Song. Ich glaube, der passt. Viel Spaß, bis gleich.